Ich war der Zeit voraus. Und zwar habe ich gedacht, heute wäre schon der Familiengottesdienst. Durch ein Irrtum ist das so entstanden. Aber ich denke, alles muss über den Schreibtisch des Herrn Jesus laufen. Und sind einige Familien hier. Und daher ist das, was ich zu sagen habe, sicherlich nicht ganz daneben, sondern ist etwas, was auch uns als Eltern denn auch betrifft. Und wir werden bald Urgroßeltern, so Gott will. Das sind aber auch schon einige Jahre, die wir Eltern sein durften. Und ja, jetzt sind wir hier. Und ich habe eigentlich für den Familiengottesdienst, wo ich dachte, der wäre heute, ein Predigt, aber gut, beim nächsten Mal beim Familiengottesdienst bin ich wieder an der Predigt und da bete ich dem Herrn, dass er mir doch da auch wieder eine Predigt schenkt, die auferbaut. Jetzt seid ihr wahrscheinlich alle gespannt, was hat er denn jetzt für eine Predigt. Ich habe sie überschrieben mit Eltern in Sorge. Eltern in Sorge, vielleicht habt ihr da auch schon ein bisschen Idee, was es sein könnte. Gut, wer wünscht sich nicht eine gute, ruhige, familiäre Situation? Das wünschen wir uns und das ist eine ganz klare Sache. Und diesen Wunsch hatte sicherlich auch die Familie Jesu. Da komme ich jetzt etwas mehr hinzu. Die Familie war bekannt. In Johannes 6,42a steht, und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Sie bestanden nicht nur aus Maria, Josef und Jesus, sondern auch aus anderen Kindern. Einige kennen wir mit Namen. In Markus 6,3 steht, ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Also er hatte Brüder, er hatte Schwestern, also war er schon eine relativ große Familie. In der römisch-katholischen Kirchenlehre wird gesagt, dass Jesus keine Geschwister mehr hatte. Das biblische Zeugnis sagt hier aber etwas anderes. Sogar Paulus spricht von Jakobus als dem Bruder des Herrn. Und da lesen wir in Galater 1,19, ich sah aber keinen der anderen Apostel, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. In dieser Familie ging es sicherlich ähnlich zu wie in jeder anderen Familie. Man kann jedoch annehmen, dass Jesus anders war als seine Geschwister. Und so lesen wir in Lukas 2,40 und da beginnen wir halt von dem Text, den ich da auch weitergeben möchte. Lukas 2,40. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Also schon etwas Besonderes. Also ich kann nicht von mir behaupten, als ich aufwuchs, dass ich sozusagen stark im Geist und erfüllt mit Weisheit war. Das ist eine Frage der Zeit, aber der Herr Jesus, als der Sohn Gottes, hatte das schon von Anfang an. Er hat natürlich nicht als kleiner Junge schon irgendwie irgendwelche Formen, Mathematik oder sonst irgendetwas gewusst. Das hat sich entwickelt, aber trotzdem war er anders als seine Geschwister. Davon können wir ausgehen. Viel sagt die Bibel nicht über die Kindheit Jesu. Alle netten Märchen von Jesus, die wir in irgendwelchen Schriften finden, vorhanden sind, haben nicht die Autorität der Bibel und müssen abgelehnt werden. Sogar in den Suren des Islam sind solche erfundenen Geschichten enthalten und haben das Bild von Jesus vollkommen falsch dargestellt. Das Wort Gottes, die Bibel, ist jedoch in ihren Aussagen zuverlässig und verbindlich. Lukas erwähnt jedoch eine Situation, in die die Familie kam. Und damit möchte ich mich jetzt beschäftigen und gehe sozusagen immer Schritt für Schritt vor, damit wir uns in diese Situation so ein bisschen hinein versenken können. Also fangen wir an, Lukas 2 ab Vers 41. Zunächst die zwei ersten Verse. Und seine Eltern reisten jährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Man spricht immer hinauf nach Jerusalem, weil Jerusalem oben auf dem Berg liegt. Wir hatten da die Gnade, das Vorrecht, mal nach Israel hinreisen zu dürfen. Und da, nach Jerusalem geht es immer hoch. Man kann immer Jerusalem oben liegen sehen. Nach Haus, also nach hinauf nach Jerusalem. Warum erwähnt Lukas dieses besondere Passafest? Am Passafest war es für fromme Juden eine Pflicht, nach Jerusalem zur Anbetung Gottes zu gehen. Man nahm diese Gelegenheit auch wahr, um bestimmte Opfer zu bringen. Weiterhin wurde dieser Aufenthalt auch dazu genutzt, notwendige Riten durchzuführen. So häufig kam man nicht nach Jerusalem. Die Reise dorthin war beschwerlich und auch gefährlich. Als wir da in Israel waren, war sie nicht beschwerlich, nicht gefährlich. Wir fuhren mit dem Bus hin und her und so weiter. Und heute ist es anders, aber damals war es ein Problem, dahin zu reisen nach Jerusalem. Es kam häufiger zu Überfällen und auf dem teilweise schmalen und felsigen Weg war die Wanderung sehr beschwerlich und auch gefährlich. Daher war es üblich, mit mehreren Pilgern, Verwandten nach Jerusalem zu reisen. Also so eine richtige Truppe. Wenn man nun einmal in Jerusalem angelangt war, wurde auch alles geregelt, was zu regeln war. Jetzt kommt etwas Besonderes. Lukas erwähnt das Alter von Jesus. Vers 42. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Passafest, Fest, Jesus war 12 Jahre alt. Also hatte das eine besondere Bedeutung. In diesem Alter wurden die heranwachsenden Jungs in den Stand der Männer erhoben. Nur dann aber, wenn sie eine besondere Prüfung bestanden. Man nannte diesen Ritus die Bar Mitzwa. Bar Mitzwa habt ihr vielleicht schon mal gehört, diesen hebräischen Ausdruck für dieses Fest. Die Kinder der Juden wurden schon sehr früh nach dem Gebot an die Heilige Schrift herangeführt. Hierdurch lernten sie schon früh schreiben und lesen und waren gegenüber den anderen nichtjüdischen Kindern im Vorteil. Für die Bar Mitzwa musste der Junge nun einen bestimmten Abschnitt aus der Heiligen Schrift vorlesen. Und das Schöne war, als wir damals in Israel waren, war da auch eine Bar Mitzwa. Da waren wir vorne, wo diese Mauer, Klagemauer, wie sie genannt wurde, war an der linken Seite, vor an der linken Seite so ein Eingang, so ein Tunnel, der ist jetzt noch weiter durchgeführt worden. Und da war ein Raum links in der Ecke und da waren die Toras in Toraschrein aufbewahrt. Da waren zwei Jungs, die waren in der Reihe, da war schon richtig Hallo und die Familie war mit dabei. Und die gingen dann da rein und holten aus der aus dem Tora-Schrein, jeder eine Tora raus. Und die trugen die dann raus und mit tollem, die hatten so Umhänge und tolle Turnschuhe, die da gut so passten, und kamen da raus mit Hallo und wirklich mit Freude und gingen dann weiter, um wahrscheinlich in einem anderen Raum dann halt diese Bar Mitzwa-Prüfung abzulegen. Und das war hochinteressant, dass wir das also miterleben durften, dort gerade auch in Jerusalem. So ähnlich, wie es dem Herrn Jesus da auch ergangen war. Hatte der Prüfling, der Junge, der die Bar Mitzwa nun ablegen sollte, alle Vorgaben bestanden, wurde er Sohn des Gesetzes genannt. 12 Jahre, er wurde dann Sohn des Gesetzes genannt. Und dies war eine große Freude für die Eltern. Der junge Mann zählte nun zu den Männern. Das war sehr wichtig. Nämlich um einen Gottesdienst durchzuführen, mussten mindestens 10 Männer anwesend sein. Also zählten alle, die jetzt die Bar Mitzwa miterlebt hatten, bestanden hatten, zu den Männern. Und dann konnte denn auch ein Gottesdienst stattfinden. Ansonsten waren es nur Gebetsversammlungen, aber kein Gottesdienst. Dieses besondere Passafest mit der Bar Mitzwa beging nun die Familie, viele Verwandte und Bekannte waren ja mit ihnen in Jerusalem, weil man eh gemeinsam dorthin pilgerte. Es war sicherlich ein schönes Fest und in Begleitung der Verwandten zog man schließlich wieder heim. Das war so der normale Ablauf. Zweiter Gedanke, wo der Geist weht. Nun geschieht etwas Unbegreifliches. Können wir weiterlesen? Lukas 2, die Verse 43 bis 45. Als sie die Tage vollendet hatten, also als alles abgeschlossen war, und hatten und wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Und Josef und seine Mutter wussten es nicht. Da sie aber meinten, er wäre bei den Reisegefährten, zogen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Bekannten und unter den Verwandten. Und weil sie ihn nicht fanden, kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Der gehorsame Sohn Jesus vergisst, in Anführungsstrichen, seine Eltern und redet mit den Lehrern. Dies aber nicht nur eine normale Zeit lang, sondern 3 ganze Tage verbringt er mit ihnen. Das lesen wir in Vers 46 und 47. Und es geschah, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und seine Antworten. Oh, danke schön. Hier wird deutlich, dass Jesus schon im zarten Alter von 12 Jahren eine außergewöhnliche Intelligenz zeigte. Die Bibel sagt nicht, ob er in dieser Zeit Tag und Nacht mit den Lehrern diskutierte und wo er sich, wenn überhaupt, zum Schlafen hingelegt hatte. Die Bibel beschränkt sich hier auf das Wesentliche. Und das ist die Persönlichkeit Jesu. Hier zeigt sich schon, dass Jesus von den übrigen Kindern abstach. Welcher 12-jährige Junge konnte schon mit den jüdischen Gelehrten es aufnehmen? Hier wird deutlich, dass Jesus, der selbst das Wort ist, natürlich keine Probleme hatte, mit den Fragen der Lehrer umzugehen und auch selbst Fragen zu stellen. Wie geht es uns, wenn wir uns über geistliche Themen unterhalten? Wie schnell ist die Zeit verstrichen? Man kann Jesus hier keinen Vorwurf machen. Wo der Geist Gottes einmal weht, da verliert die Zeit ihre Bedeutung. Das habt ihr wahrscheinlich schon alle erlebt. Boah, ist es denn schon so spät? Oh, wir sind doch gerade erst zusammengekommen. Ist schon so spät. Aber wenn man über den Glauben, über das Wort Gottes redet, dann ist eine Stunde überhaupt nichts. Und so war auch Jesus mit den Lehren so vertieft, dass diese Zeit auch vergangen war. Jetzt die Frage natürlich, war Jesus ungehorsam? Wie hätten wir an der Stelle von Josef und Maria reagiert? Wie hätten wir reagiert? Jeder, der Verantwortung über Kinder hat, weiß, was es bedeutet, wenn ein Kind plötzlich verschwunden ist. Das haben wir mal erlebt mit unserer jüngsten Tochter. Die sollte eigentlich nach Hause kommen, war irgendwo bei Familien, bei Kindern und die kam nicht. Da haben wir uns große, große Sorgen gemacht. Erst später zeigte sie sich, dass sie dann noch irgendwo bei einer Familie denn war und erst dadurch so verspätet kam. Und da macht man sich ja als Eltern große, große Sorgen. Wir müssen nicht denken, dass die Menschen zur Zeit Jesu besser waren als heute. Ich erinnere mich an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Der Überfall, den Jesus hier in diesem Gleichnis darstellte, ereignete sich genau auf der Stelle, auf der Josef und Maria ihren Heimweg antraten. Da gibt es heute auch, das war ja da so eine Gaststätte, wo denn der Samariter, den man hineingeführt hat, versorgt hat. Und da ist jetzt heute auch ein Gebäude. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat. Und da wird man natürlich mit dem Bus angefahren, klar. Und da sieht man aber richtig, dass das alles so ein recht unbequemer Weg wohl war. Und diese Herberge. Und da wurde ja auch der Mann überfallen. Und der barmherzige Samariter hat ihm geholfen. Der Überfall, den Jesus hier darstellte, ereignete sich also genau auf der Strecke, auf der Josef und Maria ihren Hin- und Heimweg hatten. Wenn ein Kind da verschwindet und vielleicht noch in die Hände von Sklavenhändlern gerät, das war nämlich damals auch so, Kinder wurden entführt und als Sklaven dann verkauft, es ist nicht auszudenken. In welch großer Not haben Josef und Maria nach ihrem Sohn gesucht. Hier half auch nicht, wenn sie überhaupt kam, die Erinnerung an die Besonderheit der Schwangerschaft. Wir haben nicht daran gedacht, oh ja, es ist ja Gottes Sohn und so weiter und so fort, das wird schon alles gut gehen. Sie hatten einfach Angst. Sicherlich hatte auch der normale Alltag die Geburt in Bethlehem und die darauf folgenden Ereignisse in den Hintergrund gedrängt. Jesus war offiziell der Sohn von Maria und Josef. Und so wurde die Familie auch angesehen. Nun war er verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Keiner hatte ihn gesehen. Was blieb den Eltern anders übrig, als wieder dorthin zurückzukehren, wo sie ihren Sohn zuletzt gesehen hatten? Nach Jerusalem. Das ist einfach immer die normale Reaktion. Dann gehen wir dahin, wo wir ihn zuletzt gesehen haben. Dies dann natürlich alleine und nicht im Schutz der Verwandtschaft. War auch wieder ein Risiko. Aber was sollten sie tun? Es blieb ihnen nichts anderes übrig. Nach 3 Tagen, wie das Wort Gottes sagt, kamen sie wieder in Jerusalem an. Welche Not hatten sie unterwegs? Wie oft hatten sie sicherlich andere Leute auf dem Weg gefragt, ob sie einen 12-jährigen Sohn gesehen hätten, haben ihn beschrieben und bekamen noch immer die gleiche Antwort: Nein, diesen Jungen haben wir nicht gesehen. Die Freude über die gelungene Bar Mitzwa, das schöne Fest, alles war vergangen und hatte nun keine Bedeutung mehr. Ob sie ihn finden würden? Und wenn ja, in welchem Zustand? Endlich in Jerusalem angekommen, finden sie ihn im Tempel, im vertrauten Gespräch mit den Lehrern. Die Reaktion von Josef und Maria war natürlich nachvollziehbar. Da lesen wir dann in Vers 48. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt. Und seine Mutter sprach zu ihm: Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Aus diesen kurzen Sätzen kann man die Not erkennen, die Josef und Maria hatten. Mit Schmerzen gesucht. Ihr Unverständnis über das Verhalten Jesu war ihnen wahrscheinlich ins Gesicht geschrieben. Nun aber die Reaktion des 12-jährigen Jesus, Vers 49. Und er sprach zu ihnen: Weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Bei einer solchen Antwort wäre ich wahrscheinlich ausgerastet. Das hätte ich nicht so hingenommen. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Weshalb habt ihr mich gesucht? Hier klingt sogar noch ein Vorwurf mit. Ihr hättet doch wissen müssen, wo ich mich aufhalte. Suchen war doch in meinem Fall überflüssig. Dies ist der Ort, wo ich hingehöre, dem, was meines Vaters ist. Ja, da muss man noch mal ein bisschen nachdenken. Jesus macht ihnen wirklich auch einen Vorwurf. Wie war es denn gewesen? Wie sehr hatte der Alltag Maria und Josef eingeholt? Jesus selbst musste ihnen sagen, dass sie eben kein normales Kind ist. Dies hatten wohl seine Eltern vergessen. War seine Reaktion aufgrund des Verhaltens seiner Eltern zu ihm entstanden? Hatte die Zeit der Normalität Josef und Maria abgestumpft? Josef und Maria waren in ihrem Verhalten ganz normale Eltern, aber Jesus war nun eben ein besonderes Kind, der mit den üblichen Maßstäben nicht zu messen war. Das war auch eine Anforderung an Josef und Maria. Jetzt die Frage: War Jesus denn ungehorsam? Jesus war sicherlich nicht ungehorsam, weil er seinem wirklichen Vater gehorsam war. Weil er seinem wirklichen Vater gehorsam war und dieses Gespräch mit den Lehrern zu diesem Zeitpunkt Vorrang hatte. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Es hatte Vorrang, dass er im Tempel war. Trotz dieses Hinweises reagierten Josef und Maria mit Unverständnis auf die Aussage Jesu. Und da kommt wieder zurück, wie sie wieder in ihrem normalen Alltag sozusagen eingetaucht waren. Vers 50, da lesen wir: Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagt. Einiges hatten sie vergessen. Wenn man die Verkündigung des Engels Gabriel zu Maria noch mal im Kopf hat, du wirst vom Heiligen Geist überschattet werden. Das Kind, was du bekommen wirst, ist Gottes Kind. Sie verstanden das Wort nicht, was er zu ihnen sagte. Es entspricht nicht der biblischen Wahrheit, wenn insbesondere Maria in einen fast gottähnlichen Zustand hinein und interpretiert wird. Maria war bis zu ihrem Tode eine ganz normale Frau mit ihren Stärken, Fehlern und Schwächen und benötigte, wie jeder andere Mensch und wie auch wir, die Erlösung. Auch Josef war kein Übermensch und reagierte wie jeder andere normale Mann. Er und Maria verstanden einfach die Botschaft Jesu nicht. Maria, die wahrscheinlich dem Lukas dieses Ereignis berichtete, hatte sicherlich später die Gelegenheit, die Aussagen Jesu richtig einzuordnen. Jesus verlebte nun bei Josef und Maria und seinen Geschwistern seine weitere Kindheit. Und das dürfen wir denn in Vers 51 und 52 lesen. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Das hatte sie nicht mehr vergessen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Letzter Gedanke, der abstumpfende Alltag. Der abstumpfende Alltag. Auch wir als Kinder Gottes sind dem Alltag unseres Lebens unterworfen. Empfinden wir uns zu jeder Zeit als das, was wir sind? Josef und Maria lebten ihr Leben mit Jesus und den anderen Kindern. Sie hatten ihre Freuden, ihre Sorgen. Jesus war ihr Kind. War es ihr Kind? Von Maria ja, aber nicht von Josef. Diese Tatsache war offensichtlich untergegangen. Der lebendige Gott wohnte mit ihnen in ihrem Hause. Waren sie sich dessen noch bewusst? Sind wir uns bewusst, dass der lebendige Gott in uns wohnt? Hat uns nicht auch der Alltag abgestumpft, sodass wir uns nur zu den besonderen Zeiten, Gottesdienst und andere Veranstaltungen der Gemeinde daran erinnern? Genau so wie Jesus sagte, dass er im Hause seines himmlischen Vaters sein musste, so müssen auch wir uns immer bewusst sein, dass der lebendige Gott sogar in uns wohnt. Das müssen wir uns nochmal vor Augen führen, in die Gedanken hineinnehmen. Im 1. Korinther 3,16 schreibt Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und dass der Geist Gottes in euch wohnt? So wie Maria und Josef abgestumpft waren, nicht mehr bewusst waren, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der in ihrem Haus mit ihnen lebt, sind auch nicht wir abgestumpft, wenn wir nicht mehr so wissen und darüber nachdenken, dass Gott in seiner Größe, in seiner Allmacht durch den Heiligen Geist in uns wohnt? Natürlich können wir nicht ständig an Gott denken. Insbesondere dann, wenn wir einer schwierigen Arbeit oder sonst etwas Schwierigem nachgehen. Wichtig hierbei ist aber unsere Grundhaltung. Wir müssen uns von Gott durch den Heiligen Geist verändern lassen, damit die neue Kreatur, die in uns Realität geworden ist, wir sind ja eine neue Kreatur, auch von unserer ganzen Persönlichkeit Besitz nimmt. Für uns ist es dann auch keine Frage, in dem zu sein, was unseres Vaters ist. Der Alltag schleift uns leider ab und macht uns unsensibel für Gottes Anspruch. Das tägliche Gespräch mit dem Herrn und das Lesen mit seinem Wort verhindert aber diese Gleichgültigkeit. Und das ist eben das, was für uns wichtig ist und stellt uns immer neu auf unsere geistlichen Füße. Aktives Leben in der Gemeinde, Gemeinschaft mit dem Herrn, lässt uns würdige Tempel des lebendigen Gottes sein. Dann müssen wir uns natürlich fragen, wie sieht es in meiner Familie aus? Machen wir uns die Mühe, unseren Kindern von Jesus zu erzählen, ihnen die Heilige Schrift näher zu bringen? Für die Juden war dies ein göttlicher Auftrag. Und das lesen in 5. Mose 6, 4 bis 7. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Das heißt, mein Leben soll ein Zeugnis des Herrn Jesus, des Wortes Gottes, für die Kinder sein. Nicht nur sonntags im Gottesdienst, sondern den ganzen Tag über. Wenn du in deinem Hause sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Ist unser Familienleben ein Leben mit Jesus Christus? Für die Kinder ist es ein Segen, in einer christlichen Familie aufzuwachsen. Sie brauchen biblische Lehre und Vorbilder, die den Glauben an Jesus Christus leben. Sie brauchen biblische Lehre und Vorbilder, die den Glauben an Jesus Christus leben. Und das ist der Anspruch, den Gott den Eltern in den Familien gibt. Amen.